Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht haben es einige gemerkt, die neue Episode unseres Podcasts ist nicht wie angekündigt und geplant am 4. Oktober erschienen. Es sollte die erste Ausgabe nach der langen Sommerpause werden, aber leider hat es mich genau in dieser Zeit aus dem Spiel genommen und ich lag mit einer Lungenentzündung ein paar Tage im Krankenhaus. Eine unfreiwillige Gelegenheit, mal wieder in unser stationäres Gesundheitssystem einzutauchen, vom Behandlungsaspekt und der professionellen und menschlichen Versorgung fühlte ich mich bestens aufgehoben. Aber die Situation auf der Station ist unterirdisch. Die Kolleginnen leisten Hervorragendes, aber haben eine solche Umgebung der Überbelegung, des extremen Personalmangels, des immer nur das Nötige, Allernötigste tun können, nicht verdient. Ganz viele Patientinnen sind aus den Altenheimen in der Klinik, die alles nur noch erschweren, die Armen können nichts dafür. Die Essensversorgung ist obendrein eine Zumutung für die Patientinnen. Einfach nur schlechte, krankmachende Kost. Wie kann das sein? Immer noch. 2024. Okay, ich bin wieder raus und versuche mich erstmals wieder seit 2 Wochen an unserem Podcast. Heute am 10. Oktober, Tag der seelischen Gesundheit, nun der Neustart. Ich freue mich so sehr, dass ich das Gespräch mit Alpin Harrenkamp führen konnte. Das war schon am 14. Juli diesen Jahres. Ein kurzweiliges Gespräch über ihre türkisch-deutsche Geschichte. Sie erzählt von ihrer Familie, wie sie in Köln in den 1960ern ankam, welche große Rolle Musik in ihrer Familie spielt bis heute und davon, wie ihr Leben zwischen Forcht und Lebensmitteln stattfand und der Vater ein ganz eigenes Musikgenre entwickelte. Alles sehr spannend zu hören und ich danke Alpin Harrenkamp sehr, dass sie uns einen so tiefen und authentischen Einblick in ihre Geschichte gibt. Das ist dann heute der erste Teil der Geschichte. Der zweite Teil kommt am Freitag, den 18. Oktober. Dann lasst euch drauf ein, taucht ein in das Alamanya der Familie Türkmöz. Viel Vergnügen.
Erstmal hallo und guten Tag, auch die Hörerinnen und Hörer. Der Wachsaal, dieser Podcast heißt ja vom Wachsaal in die Gemeinde. Der Wachsaal ist auch diesmal wieder unterwegs und wir sind zu Gast bei Alpin Harrenkamp. Hallo Alpin.
Hallo, grüß dich Klaus.
Schön, dass wir reden können. Heute ist der 14. Juli, der französische Nationalfeiertag und erinnert an den Sturm auf die Bastille, 14. Juli 1789. Ne? Wir erinnern uns auch irgendwie an den Sturm auf das Kapitol. Ich fand das immer schon so eine ähnliche Begrifflichkeit, nur wo was ganz anders gelaufen ist. In Washington, das war 2021. Ja, gerade heute oder in der letzten Nacht habe ich so den Eindruck, hat dieser Aufstand, dieser Sturm weitere Opfer eigentlich gebracht. Ne? Mhm. Also es war ja diese Nacht der Attentatsversuch auf den Trump und der ist ja nur leicht verletzt, aber sind ja auch andere getötet worden und schwer verletzt worden. Ich finde das schon hart, wie diese politische und gesellschaftliche Polarisierung, wie die wohl noch enden wird. Ja, und auch bei uns hier ist ja das gesellschaftliche und politische Klima ziemlich angeheizt. Ne? Und gerade auch das Thema Migration hat man so den Eindruck, spaltet unser Land. Das stimmt nicht ganz, weil doch eine große Mehrheit auch damit vernünftig umgeht, sage ich jetzt mal. Aber für mich bleibt sowas immer unbegreiflich, wie so ein Thema so polarisieren kann und warum das so sein muss. Zumal in unserem Deutschland niemand ernsthaft unter Einwanderung leidet. Das finde ich immer so verrückt. Wenn man dann von den Leuten hört, die sich da irgendwie beschweren und so, und der dann nachfragst, also die leben vielleicht auf dem Land irgendwo und überhaupt keine Berührungspunkte. Und viele der Missstände, deren Ursachen ja auch von vielen leichtfertig gerne den Einwanderern da zugeschoben wird oder auch den Geflüchteten, die gibt es ja schon ewig, also wenn man Bildung oder sonst irgendwas sieht. Ne?
Stimmt.
Naja, so wollen wir heute unseren ganz, ganz, ganz kleinen Beitrag dazu leisten, dass Mann, Frau, psychisch belastende Dinge im Leben, gerade auch bei dem Thema Migration in ein fremdes Land, auf verschiedene Art und Weise meistern kann. Das will ich, wie ihr schon gehört habt, heute mit Alpin Ahlkamp versuchen. Jetzt kommt die Gretchenfrage, Alpin, wie würdest du dich gerne vorgestellt haben?
Stimmt, haben wir gar nicht vorbesprochen.
Ja, aber man kann ja am Anfang auch.
Genau. Ja.
Wie alt bist du?
Wie alt? Na? Genau, das ist gut. Ich bin noch 56, bin also 1967 geboren in Köln und habe unterschiedliche Lebensstationen gehabt. Ich habe erst eine berufliche Ausbildung gemacht nach dem Abitur. Vor dem Abitur war ich noch auf der Realschule. Und da kann ich vielleicht später nochmal zu erzählen, auch das war eigentlich, also meine Eltern wollten mich direkt auf das Bestmögliche schicken, weil mein älterer Bruder auf der Hauptschule war und das war gar nicht die Hauptschule, sondern es war die niedrigste Schule, was meine Eltern damals nicht wussten, aber können wir gleich nochmal drüber sprechen. Genau, also ich habe dann einen Realschulabschluss gemacht, ein Abitur gemacht, habe dann eine Lehre gemacht, eine Ausbildung als Druckvorlagenherstellerin. Das war toll, war ein Handwerk, hat Spaß gemacht und dann wollte ich aber eigentlich in den Außendienst und Vertrieb und noch ganz jung, ja, 20 und mein Chef hat gesagt, ja, noch nicht. Und da war ich aber sehr ungeduldig und war gekränkt und habe gedacht, wieso, ich kann das, ich will mit Menschen arbeiten und dann habe ich Pädagogik studiert, ein bisschen zufällig, weil mein Abi war jetzt, hatte die Note. Ne, damals waren ja auch Bedingungen, dass man einen Studienplatz ich hatte mich für verschiedene Fächer beworben, aber Pädagogik hat geklappt. Dann habe ich also Erziehungswissenschaften studiert und im Hauptstudium auch an der Uni gearbeitet, habe dann den Schwerpunkt interkulturelle Pädagogik auch mitgehabt. Weil wenn man Migrationsgeschichte hat, ist das Thema immer im Gepäck. Also man kommt gar nicht drum herum irgendwie. Und das war eine sehr interessante und spannende Zeit. Und nach dem Studium bin ich auch eigentlich zufällig bei der Firma Ford gelandet, also ein Autokonzern, amerikanischer, im Trainingsbereich. Mhm. Also auch gar nicht mit der großen Absicht, da lange zu bleiben. Es war eine offene Stelle, so im Sekretariat, also eher so verwaltend, koordinierend. Und dann habe ich da gearbeitet bei Ford und das war ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. War gar nicht so schlimm.
Mhm. Auch Trainingsbereich für jüngere Leute?
Für alle. Also das, ich fing an im Sprachentraining. Also da haben wir Sprachentraining koordiniert. Dann habe ich mein erstes Kind bekommen in der Zeit. Dann nach einer kurzen Elternzeit bin ich dann wieder zurück. Dann habe ich Assessment Center mit begleitet, also wo es Personalauswahl gab. Dann hatte ich manchmal eine Tochter bekommen. Danach bin ich dann in den Händlerbereich gegangen. Also Training für Händler, Verkäufer sozusagen, also was braucht man, um gut ein Auto verkaufen zu können, auch da in der Koordination und bin dann in der Berufsausbildung gelandet tatsächlich und das war natürlich sehr harmonisch dann als Pädagogin, nicht nur so administrativ, koordinativ, sondern eben so zu gucken, Personalauswahl und das war auch natürlich die Firma Ford, Autosegment, viele ausländische Menschen, viele Menschen mit Migrationsgeschichte, da habe ich gemerkt, wie nützlich das ist, dass ich diese Geschichte habe und das ist so, das hat sich plötzlich so positiv vergrößert und gefügt. Das war eine ganz aufregende Zeit, können wir auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Genau, und dann habe ich da verschiedene Etappen aber auch gemacht, bin ja schon fast 30 Jahre jetzt dabei und klar auch die ganzen Veränderungen jetzt mit dem E-Auto, Transformation, eine große Global-Firma verkleinert sich, also es ist auch viel in der Presse gewesen, das schafft viel Unruhe, sagen wir mal und jetzt arbeite ich im Bereich Personalentwicklung und Organisationsentwicklung und bin auch Coach, habe mich auch selbstständig gemacht vor ein paar Jahren und mache so Teamentwicklungsprozesse, Mediationsprozesse, all solche Sachen, dass ich so eine systemische Weiterbildung gemacht habe.
Genau, ja.
Genau, und das ist natürlich, das sind tolle also Ansätze auf die Welt zu gucken, weil das lernst du an der Uni nicht. Also das waren so Ausbildungen, die mich sehr, sehr weitergebracht haben. Genau, jetzt sind meine Kinder groß. Also mein Sohn ist 26, arbeitet schon, hat Sportmanagement studiert. Meine Tochter ist jetzt im Bachelor, studiert soziale Arbeit in Münster. Und ja, die machen ihr Leben, wohnen getrennt von mir. Und genau, und ich gucke da mal, was da jetzt noch so kommt. Genau.
Ja. Ja, da haben wir schon mal einen tiefen Einblick in deine Biografie.
Ja.
Das ist ein Teil der Biografie. Wir kommen sicherlich noch auf den Migrationshintergrund, kommen wir noch ein bisschen mehr sprechen. finde das mal so ein sperriges Wort, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich traue mich auch nie so richtig irgendwas anderes dazu sagen, weil man schnell ins Fettnäpfchen tritt, ne? Obwohl man es vielleicht nicht so meint.
Ja, ja,
schwierig. Ich mal bei dem. Wir haben ja heute so ein bisschen vor, oder ich habe zumindest den Versuch vor, dass wir so zwischen Migration und mentaler Gesundheit auch, gibt es da Zusammenhänge, klar gibt es da Zusammenhänge, aber dass wir das vielleicht ein bisschen beleuchten. Aber ich will mal ganz kurz noch sagen, wie ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Ich hatte zufällig ein Interview und dann auch das Buch dazu gelesen von dem Fatih Çevikkulu.
Çevikkulu.
Gehört, gelesen, der ist ja Comedian und der hat ja auch eine türkische Migrationsgeschichte und erzählt aber in dem Buch, das mit dem Titel Kartonwand, er nennt den Untertitel das Trauma der Arbeitsmigranten und Migrantinnen am Beispiel seiner Familie, und der hat da ja in dem Buch vor allen Dingen auch über seine psychisch erkrankte Mutter gesprochen, viel. Und hat da ganz viele Zusammenhänge hergestellt, auch mit der ersten Generation, die damals rüberkam aus der Türkei. Sogenannte Arbeitsmigranten waren ja auch überwiegend erstmal Männer, die da kamen.
Gastarbeiter hieß das damals, genau, richtig, ne?
Ja. Und auch immer so diesen Konflikt beschrieben, Gastarbeiter, wir sind hier nur Gäste, aber das hat den Nachteil, dass man auch so behandelt wurde, eben nicht als Bürger oder der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite auch immer die Fantasie hatte, so schreibt er, dass man zurückgeht. Und von daher ist auch dieser Buchtitel Kartonwand zu verstehen, weil in seiner Familie, aber er sagt auch in vielen anderen, eben irgendein Zimmer immer da war, wo Kartons standen, die vollgepackt waren mit Zeug, was man wieder mitnimmt in die Türkei, wenn man denn dann wieder nach Hause geht. Dann ist es dazu aber für viele gar nicht gekommen, weil man doch dauerhaft in Deutschland blieb. Und er beschreibt die damit so verbundenen, ja, ich nenne das mal so Gefährdungen für die seelische Gesundheit, da, wie gesagt, am Beispiel seiner Mutter, aber auch andere. Aber weswegen ich gerne mit dir darüber sprechen will, ist eigentlich der Punkt, dass ich glaube, von den Gesprächen, die wir so haben, deine Familie einen anderen Umgang, ich sag jetzt mal so salopp, es wird sich aber vielleicht noch rausstellen, einen etwas leichteren Umgang mit dieser ja, Entwurzelung, dieser Fremdheit klarzukommen. Würdest du so ein bisschen deine Familiensituation in den Anfangsjahren auch nochmal beschreiben? Wir haben ja gerade auch hier, das kann man natürlich immer schlecht sehen, auch nochmal in ein Fotoalbum reingeguckt und ja, dann so einen Eindruck kriegen, wie verschieden die Welten waren, dann auch von der Türkei, dann hierher zu kommen. Und das sieht man ja auf so Fotos dann auch nochmal von dem ganzen Ambiente und Outfit. Würdest du das den Hörerinnen und Hörern mal so ein bisschen beschreiben, deine familiäre Situation?
Ja, das kann ich gern versuchen. Also meine Eltern sind 62 nach Deutschland gekommen. Mein Vater so etwa ein halbes Jahr vor meiner Mutter. Durch ein Anwerbeabkommen. Damals gab es ja so vertragliche Verabredungen zwischen Staaten. Ich glaube, die Italiener waren die Ersten und so. Und die Türken waren halt auch dann irgendwann dran. Mhm. Es gab so ein richtiges, aufwendiges Prozedere dazu. Und mein Vater hat sich beworben, war ein junger Mensch, gesund, war Techniker, also mit Ausbildung. Und hat sich wie viele andere auch beworben, ist durch diesen Check-Prozess durchgegangen und nach Deutschland gekommen, eben auch zur Firma Ford. Das ist irgendwie auch sehr witzig und hat da 5 Jahre gearbeitet. Meine Mutter ist dann kurz darauf auch nachgekommen. Und wenn man ankam, damals gab es dann so Übergangsunterkünfte, kann man sagen, mit relativ rudimentärer Ausstattung, wenig Installationen, also ja. Bad, Dusche und so weiter. Und waren halt erst zu viert, zu sechs teilweise im Zimmer, gemeinsame Küche, und mussten sich da irgendwie arrangieren. Und ich weiß, mein Vater hat dann beschrieben, dass er damit so nicht gerechnet hatte, weil natürlich schon in den Vorstellungen, gab ja kein Internet, also alles so über Zeitungen und Erzählungen, hat man schon das Gefühl, ein Land, das Arbeitskräfte braucht, dem geht's ja, kann's ja nicht so schlecht gehen. Yeah. Ja, und dann kommt man und trifft auf so eine, ich sag mal, gefühlte Schwarz-Weiß-Landschaft mit viel auch posttraumatischer Störung. Also Klima, ne, das Klima, also es war schon etwas merkwürdig. Also damit hatten meine Eltern nicht gerechnet. Die sind aber relativ, ich meine, alles hatte auch sein Gutes. Das heißt, in diesen Communities, das waren ja alles so Aufbruchsstimmungsleute. Hm. Ne, ich nenne das mal so die Vorhut sozusagen, die hier hingekommen sind, die sehr liberal waren, die hatten so, also auch Abenteuerlust und denen ging es vorher ja nicht total schlecht, aber die wollten es noch besser haben und sind so einem Versprechen gefolgt, aber auch selber mit dieser Absicht, auch nicht für immer zu bleiben. Mhm. Das war schon auch immer ein Thema und wir hatten keine Kartonwand, aber es gab immer Koffer. Mhm. Und auch nicht mit Dingen, die man, also um zurückzukehren, sondern auch zum Mitbringen. Also was bringt man mit? Die gute Ware, Made in Germany, ne, war ja was, ne? Auch die Autos dann später und so weiter. Also das
Besuch oder
für Besuche auch, ne? Also es war ganz wichtig, dass man da dann über das Jahr gefüllt hat und dann das eben mitgenommen hat. Damals ist man ja immer mit dem Auto auch wieder zurückgefahren, wenn man dann eins hatte. Ich war ja in den Anfängen noch nicht geboren, ich bin ja 67 erst geboren, aber das hat schon so funktioniert, auch so für die Allgemeinheit. Mhm. Und genau, da hat mein Vater relativ schnell angefangen, Musik zu machen. Der hatte immer schon, also mein Vater kommt aus einer musikalischen Familie, die haben alle die Saz gespielt, die Langhalslaute. Und dann hat er halt immer so vor sich hingespielt, so im Heim und so. Und dann war Nationalfeiertag der Türkei. Und es hieß, jetzt machen wir eine Feier. Also kann ja nicht nur arbeiten und im Heim sitzen, mhm, und keine Sprache haben, große Barriere natürlich. Und dann wurde, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, Satori-Seele oder irgendwie sowas, eine große Veranstaltung gemacht für alle Türken, die hier waren. Und mein Vater hat eben gedacht, ja gut, dann spiele ich halt was. Und dann sagt, ja, sing uns auch etwas. Und er hat gesagt, ja, was soll ich denn jetzt singen? Und irgendwie hat er erzählt, das kam dann so über ihn, dass er sagte, ja, ich sing euch mal oder uns mal, wie es uns hier gerade zugeht. Mhm. Und dann hat er sein Lied Alemannia, Alemannia gesungen, also das Deutschlandlied, und hat da drin genau das beschrieben, wie sie aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, also was sie angetroffen haben, ja, was sie verstört hat, wie sie sich gefühlt haben, hat den Leuten so von der Seele gesungen.
Türkiye'den aldım Almanya'nın metini, çok bulunur dediler manda sığır etini, getirirler her hafta işçi ihtiyatını, bundan sonra seyreyle vatandaş hayatını. Alamanya, Alamanya, Türk gibi işçi bulamam ya. Alamanya, Alamanya, bizden uysal bulamam ya. Sirkeci'den elime bir kontrat verdiler, çalışacağın yer Almanya dediler, bir paket bir de bilet haydi yollan ettiler, haşlamayı ilk defa Belgrad'da verdiler. Almanya, Almanya, sarı sarı kızları bulamam ya. Almanya, Almanya, umduğum şeyi bulamam ya. Saat altıdır şimdi Köln'e geldik dediler, altı altı hepimizi koğuşlara verdiler, tüy yerine altıma ot yatağı serdiler, banyo tuvalet fabrikada dediler. Almanya, Almanya, bizlere kazık atamam ya. Almanya, Almanya, bile bile hapı yutamam ya. Üç ay geçti çocukları aldırdım, konsoloslukta aklım çıldırdım, elimi cebime derin daldırdım, komisyoncuların hepsini yıldırdım. Almanya, Almanya, kiralık ev bile bulamam ya. Almanya, Almanya, paramdan rezil olamam ya. Çalış çalış bu iş hammal işidir, bunu yapan vatandaştır kişidir, elbet bunu bir gün dayım işidir, vatandaşlar bu dert ne zaman biter. Almanya, Almanya, Türk gibi damat bulamam.
ja gerade jetzt aktuell hier in Köln nochmal, ja, ich glaube, vielen auch erst bewusst geworden, dass es da so eine ganz eigene, ich sag mal, Musik,
genau,
eine Auseinandersetzung über Musik mit den Verhältnissen hier.
Genau. Hat, ne? Es gab einen ganz tollen Film, ich weiß nicht, darf man das sagen, ja, aber ne, dass der heißt Liebe, D-Mark und Tod, also Aschk, Mark, Ve, Ölüm, ist zweisprachig und von Cem Kaya gedreht. Und der beschreibt genau diese Geschichte, die musikalische Geschichte, die in Deutschland komplett nicht wahrgenommen wurde von den Deutschen. Mhm. Und die aber eine unheimliche Wirkungskraft hatte, die viel ausgelöst hat, immer wieder auch so kleine Abbrüche hatte und quasi so in den Rap nachher der migrantischen Jugendlichen etc. nachher so eingemündet ist. Ja. Also ganz fantastisch. Dieser Film erzählt das, läuft auch noch auf Mediatheken. Sehr, sehr empfehlenswert, sehr berührend. Kann man auch zweimal gucken, weil der so dicht geschnitten ist. Mhm. Also da wird wirklich sehr vieles nochmal so gezeigt. Und das ist eben natürlich etwas verstörend, wenn man so denkt, man lebt so lange in einem Ort und man weiß trotzdem so wenig voneinander. Mhm. Und es ist natürlich ein Kollektiv hat aber auch immer eine individuelle Geschichte. Also diese Schlagerkarriere, sage ich mal, meines Vaters war jetzt nicht das Übliche. Die hat aber natürlich Auswirkungen für uns als Familie. Das heißt, ne, wir hatten jetzt Wohngemeinschaft, drei Familien. Irgendwann wohnten wir dann am Ubiering. Das war so die Zeit, wo ich mich erinnere, zu drei Familien. Und es war halt immer etwas los. Es kamen, gingen auch Musiker, auch aus der Türkei kommende Musiker. Meine Mutter war eine exzellente Köchin. Die hat dann immer den Tisch voll gemacht. Es war bewegt, es war lebendig. Die Leute hatten Spaß. Also es war wie so eine Bohème. Ja, so stelle ich mir so Künstlergemeinschaften vor. Ich war natürlich klein. Das war meine Normalität. Das hörte dann auf, nachdem wir remigriert waren. Also wir waren ein Jahr in die Türkei zurückgegangen, weil meine Eltern irgendwann dachten, ach, jetzt ist auch genug, irgendwie wird es nicht schöner. Und dann aber merkten, in der Türkei ist die politische Situation, das war etwa in den 70ern, sehr instabil. Und dann sind wir doch wieder zurück nach Deutschland. Auf der Rückfahrt hatten wir einen sehr schweren Autounfall auf dem Autoputt, dem sogenannten, wo wir eigentlich hätten alle tot sein müssen. Und so sind meine Eltern dann wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Also eigentlich auch krass traumatisiert. Und trotzdem haben sie einfach weitergemacht. Also das ist so im Nachhinein, denke ich, Wahnsinn. Also wie verkraftet man so etwas? Und meine Eltern waren die ganze Zeit, also eigentlich waren es immer Unternehmer. Die Musik meines Vaters, meine Mutter hat immer das begleitet. Der hat super viele, ich weiß nicht, 174 Lieder gemacht, ja. Etliche Tonträger produziert, hat auch dann für Turkola gearbeitet. Das war der Vertrieb, also der hat die Platten dahergestellt, Kassetten. Aber Hansaring war da. Der Laden hat ja auch ein paar Jahre gearbeitet. Und dann irgendwann ging da aber diese ganze Epoche dann so, veränderte sich. Ne? Das heißt, in den Medien wurde auch türkische Musik etwas mehr prominent. Jeder hatte dann auch ein Radio und einen Fernseher und so weiter. Und dann ist das so abgeklungen. Ich sag mal so Mitte 70. Mhm. Und dann haben meine Eltern sich selbstständig gemacht und haben einen Laden aufgemacht auf der Severinstraße. Erst am Klotschplatz, dann auf der Severinstraße. Erst mit dem Onkel zusammen, dann alleine. Und dann sind sie von dort aus zum Barbarossa Platz in die Kiefhäuserstraße und haben diesen Laden kontinuierlich weiterentwickelt. Also erst war es nur Lebensmittel. Das war sehr besonders. Also der Dreh war, dass man Lammfleisch verkauft hat. Das gab es noch gar nicht in Deutschland. Also ja, und vor allem Lammhack. Also die Türken damals haben halt bestimmte Produkte benötigt. Ein Lammhack für Köfte und für viele Essensgeschichten gab es nicht beim deutschen Metzger. Und dann konnte man so als Beantragender bei der Stadt Köln diesen Hackfleischschein, hieß das. Umgangssprachlich, heißt offiziell bestimmt anders. Den haben wir auch noch irgendwo. Ich glaube, den habe ich dem Museum, dem Domit-Museum auch zur Verfügung gestellt. Zu sagen, da
kann man auch noch mal was zu sagen.
Ja.
Zu dem Museum.
Ja, genau.
Später.
Ja, und dann waren meine Eltern relativ lange selbstständig und haben einen Laden bewirtschaftet. Und da, weil er im Studentenviertel war, also erst kamen ja Videofilme auf, das muss ich auch noch erzählen. Dann gab es türkische Videos, es gab ja noch kein türkisches Fernsehen, kein Kabel, keine Schüssel, nichts. Und die ersten Filme, die dann auf Videokassette kamen, meine Mutter dann immer aus der Türkei mitgebracht und hier dann an die Leute verliehen, ne? Videoverleih gemacht, im Laden, also im Lebensmittelgeschäft ein Regal, die Videos verdienen. Das lief dann relativ gut, bis dann natürlich jeder das hatte und jeder das erwerben konnte und so weiter.
Ich erinnere mich noch an diese
Ja, und das war, ich weiß, also die Abende zu Hause waren so toll, weil es gab so Klassiker, es gab so ein paar türkische Stars, die waren halt sehr lustig. Also man konnte eben, ne, so zum psychische Gesundheit, ne? Man hat abends einfach nochmal gelacht. Der Tag war lang und anstrengend und abends mit der Familie hat man diese Videos geguckt und das war einfach unglaublich unterhaltsam und auch verbindend für alle. Ne? Das war für alle gut. Und dann haben meine Eltern sich wieder entschieden, noch zusätzlich in den Laden ein Imbiss mit aufzubauen. Also dann hatten wir quasi so ein Dreiklang eine Weile und nachher dann nur noch Imbiss und Lebensmittel. Also die waren eigentlich ununterbrochen am Arbeiten. Also vor allem mein Vater hat dann morgens zur Markthalle Sachen gekauft, meine Mutter hat die Theken voll gemacht, gekocht. Natürlich hatten die auch Hilfen, die unterstützt haben. Und dann hat mein Vater den Laden dann abends den Imbiss noch so bis 22 Uhr, 23 Uhr, 24 Uhr am Wochenende noch länger betrieben. Und das war einfach sehr anstrengend. Also das habe ich dann auf die letzten Meter schon gemerkt, dass sie kräftemäßig das natürlich nicht mehr gut konnten. Aber erfindungsreich, ne? Und auch geschäftstüchtig.
Und auch, sagen wir mal so, ich finde, dass da kommt so viel Zuversicht oder so viel Positives rüber, du dann weiterzumachen, hast du eben gesagt. Ja, aber auch mit Sachen, die einen selber ja interessieren. Ist ja nicht so, dass man dann nur in den Job hingelaufen ist und da sein Geld verdienen musste, sondern ja auch inhaltlich andere Sachen. Ich meine, die Musik ist das eine, aber dann auch so selbstständig zu sein, also das sind ja schon auch Sachen, die einen selber zufrieden
stellen, ne? Absolut. Und dann hatten wir also eine Sache war, der Laden war ja dann wie unser Wohnzimmer. Ne, wir haben teilweise sehr bescheiden gewohnt und der Laden war so der Ort, wo man halt hinging. Ne, mein Bruder, ich, wir haben natürlich auch geholfen, aber dann haben wir da auch Mittag gegessen oder nach der Schule mal kurz und unendlich viele Leute, meine Eltern waren ja bekannt eben aus dieser Situation, die ich eben beschrieben hatte, kamen halt auch dahin. Ja. Ne, also ich sag mal so eine Art kleine Sozialberatungsstelle, Formulare, Ämter, Tipps und Tricks und keine Ahnung. Und meine Mutter war auch jemand, die so viel zugehört hat, die Leute immer noch mal so Zuversicht zugesprochen hat. Also ja, ich denke auch aufgrund dieser Belastbarkeit, die sie hatten, beide. Ne? Ja. Meine Mutter noch stärker als mein Vater. Das war sinnstiftend irgendwie.
Meinst du jetzt die berufliche Belastung für deine Mutter oder überhaupt oder die ganze Situation?
Ja, alles. Also ich denke schon, dass du, wenn du natürlich deine gesamte Familie, also viele deiner Familie nicht da hast und bist ein familienbezogener Mensch, ne, dass man da Sehnsucht hat oder Wehmut hat oder es gab aber auch natürlich die ganzen ausländerfeindlichen Ereignisse, das ist ja gar nichts Neues, also dieser Diskurs, den wir heute treffen, ich denke immer so, immer wieder, na so, merkt es denn keiner, dass sich das hier irgendwo immer im Kreis dreht und dass das nicht das Grundproblem ist und genau wie du gesagt hast, ich sage es jetzt mal so ein bisschen hart, arroganten Flughöhe, schauen wir uns das hier eigentlich an. Und als Betroffener, also ne, finde mal mit einem türkischen Nachnamen eine Wohnung, das war in den 80ern schlimm, schwierig, das ist jetzt immer noch schwierig, das ist nicht besser geworden. Auch wenn die Betriebe versuchen jetzt so allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, du musst theoretisch kein Passbild und so weiter, aber natürlich guck dir an, wer arbeitet wo. Das ist noch nicht sehr gemischt. Ja, obwohl es könnte gemischter sein. Und es gibt doch so viele angeblich, ja. Also, wo man so denkt, das ist eben auch ein Feld, wo man hingucken muss. Und das ist natürlich auch belastend. Also letztendlich, ich glaube, meine Mutter hat das am meisten gecheckt. Wir leben nicht in einer Willkommenskultur. Und sie hat alles dafür getan, eine Willkommenskultur herzustellen. So würde ich das mal sagen. Ja, ja. Ne, damit hätte man auch anders umgehen können. Aber das kostet ja viel Kraft, weil du erlebst natürlich eine geringe Wirksamkeit. So im kleinen Kreis natürlich. Auch meine Eltern haben dann irgendwann sich ein Haus gekauft, weil sie keine Wohnung bekommen haben. Muss man sich mal vorstellen. Und haben dann in der Nachbarschaft, also sie waren der zentrale Dreh- und Angelplatz, weil alle Nachbarn konnten nicht miteinander, aber alle konnten mit meinen Eltern. Und das war in Rodenkirchen, ein schickes Viertel, also eher wohlhabend, Ärzte, Anwälte und so weiter wohnen da gerne mal auch mal. Und da waren meine migrantischen Eltern sozusagen das Herz, aber im wahrsten Sinne, die emotionalen Leute, die konnten okay Deutsch, aber jetzt auch nicht so fließend wie ich. Aber meine Mutter hat gesagt, komm, setz dich, trink Tee, was ist, also so dieses, hatte aber, und das war natürlich auch eine Schwierigkeit, es gab nichts für türkische Leute, wo sie selber hätten hingehen können. Und ich weiß, als meine Mutter älter wurde, wurde sie auch schwermütig, dann ist die Mutter gestorben, ist der Bruder gestorben, also dann passieren ja Dinge und du bist fern der Familie und auch so jemand, der immer stark ist, der hält die Stärke, will aber vielleicht ja auch mal irgendwo hin und sich entlasten. Und ich weiß auch, dass man das Einzige, was die Ärzte dann so, oder wie sie sich dann zu helfen wusste, waren dann so ganz leichte Schlafmittel und so etwas. Jetzt nicht im großen Stil, aber das war mir so als junges Mädchen oder als junge Frau nicht so präsent. Meine Mutter hat da nie drüber gesprochen. Mhm. Ja, schweigen, immer schön, alles ist gut. War schon auch belastend. Und ich denke, so multifaktoriell. Nicht nur die bösen Deutschen, sondern du merkst so, boah, du gibst so viel. Und es ist so viel mehr nötig, um ein bisschen was zurückzubekommen. Mhm. Genau. Und das andere waren aber auch so eine lustige Geschichte, wie, dass sie natürlich mein Vater gerne auch mit meinem Bruder zusammen sich im Laden versucht haben, ihm kreativ neue Produkte und Würstchen. Da war man mit so einem Würstchenhersteller zusammen, türkische Würstchen, all solche Dinge. Türken essen einfach wahnsinnig gerne, was ich auch toll finde. Und das war so der Kreative. Ne? Mein Vater war ja kreativer Mensch und dann haben sie da Soßen erfunden und betriebswirtschaftlich, was weiß ich, den Dönertag, den türkische Pizzatag, also Marketing, ne, solche Sachen. Also da war schon viel. Mhm. Allein wie unser Laden hieß, McMemos. Barbarossaplatz war ja McDonald's. Ja. Und dann haben wir gedacht, wie nennen wir den dann? Also ja, McMemos, Memo. Also mein Vater heißt Mehmet und Abkürzung ist Memo. Aha, und McMemos, also also total deutsch, türkisch, amerikanisch, alles zusammen. Das war wirklich sehr lustig. Ja.
Hat der noch eigentlich Musik gemacht, auch dann immer?
Nein, immer weniger. Also durch die Anstrengung hat er einfach aufgehört. Zwischendrin hatte der früher noch, so als ich sag mal, so bis er 50, 60 so und um den Dreh war, ab und zu noch ein bisschen was gespielt. Aber irgendwann fing, glaube ich, bei ihm auch so ein bisschen so ein Abbauprozess an. So hirnorganisch, ganz sanft, ne? Und so, dass er, also mein Vater hat sich dann immer mehr nach innen gekehrt und war dann irgendwann auch so wenig aktiv. Mhm. Ne? So, dann haben sie später dann auch so eine vaskuläre Demenz festgestellt und solche Dinge. Ne? Mhm. Ja. Und dann war das dann irgendwann vorbei.
Aber es war nie mehr Thema nach der ersten Rückkehr wieder.
Also es gab...
Dann im Alter oder?
Nee, genau. Ich glaube, was meinem Vater schwer gefallen ist, der ist war ja unter Vertrag mit seinen Liedern, hat er auch wirklich dann verdient und gemacht. Aber das war schon ein Vertrag, wo der Produzent wirklich die Hauptbeute eingefahren hat. Und das ist natürlich für jeden Künstler hart. Ne? Das kennen alle Künstler jetzt. Ne? Jemand, der nicht das kreative Potenzial hat, aber halt einfach die Startbedingungen hat und vertreibt und herstellt, das Studio hat und so weiter. Er hat dann, also es war sehr ungünstig für meine Eltern. Wir sind ja nie reich geworden, nur durch wirklich schwere Arbeit. Und ich glaube, das hat mein Vater dann irgendwann dazu gebracht, dass er gesagt hat, nein, ich will das auch nicht mehr. Mhm. Ja. Und aber auch die Zeit war auch vorbei, ne? Das kam halt dazu. Ja, er hätte sich dann wirklich dann ganz verändern müssen. Er hat schon auch immer Sachen anders gemacht.
Also andere Musik oder andere Texte oder so.
Ja, die Themenfelder, ne? So, dass er dann genau, ne? Und war nicht mehr anschlussfähig dann plötzlich. Ne? Ja.
Wir haben mal in irgendeinem Gespräch schon mal auch erwähnt, dass dir ja auch wichtig war, zu sagen, es gibt ja gar nicht die Türken, ne, genauso wenig wie es die Deutschen gibt, aber vielleicht wäre es an der Stelle nochmal so hilfreich, auch nochmal da so ein paar Unterschiede aufzuzeigen, die halt türkische Familien hatten, oder?
Ja. Ich bin natürlich keine Expertin. Nee. Ne? Da gibt's ja Leute, die machen das ganz wissenschaftlich. Aus Erfahrung ist es so, es gab ja so unterschiedliche Einwanderungsphasen von den türkischen Leuten. Na, die erste wie meine Eltern, danach gab es dann Familiennachzug, dann gab es nochmal eine Welle, ich glaube so in den 70er, Mitte 70er Jahren. Was so detailliert weiß ich gar nicht mehr genau. Also und das waren dann auch andere Leute. Dann kamen zunehmend, glaube ich, auch kurdische Leute, die ganz anders geframed sind. Das sind oft auch Aleviten gewesen. Also die Türken sind ja sunnitisch, Kemalisten, also so im Atatürk über alles. Ne? Mhm. Und und der Atatürk war ja nicht nur gut. Da waren ja auch Sachen, also Völkermord, Armenier und ich weiß nicht alles, war gar nicht so toll. Diesem Zeitgeist, was da in seiner Zeit entstanden ist. Aber so die Türken hatten da so einen großen Stolz. Dann kamen aber immer andere Gruppen dazu. Mhm. Und dann kamen auch die Bewegungen, also weniger gebildet, Leute, die aus dem ländlicheren Raum kamen, dann schon in bestehende Communities reingekommen sind. Das heißt, diesen Segregationsprozess, also diesen partikulären Prozess, dass du sagst, so, gibt's Ehrenfeld, wohnen die Türken, Mülheim, ne? Mhm. Es gab so Stadtteile, in Lindenthal hat keiner gewohnt, ne? Mhm. Also so gut wie nicht. Weil du auch keine Wohnung bekommen hast, weil du vernetzt warst, weil es leichter war auch, ne? Oder Chorweiler, ich weiß, überall, München, mhm, nicht, Kölnberg. Und dann war natürlich, weil wir ja so ein Umschlagplatz waren mit unserem Laden im Zentrum, ne, konnte ich das einfach auch gut beobachten und feststellen, so ja, da gibt's die, die auch dann ihre Kinder, wo die studieren die Kinder, dann gibt's die, die halt Arbeiterkinder werden, ne, Fabrik, mhm, und so weiter. Die Kinder, die auf einen ganz anderen Weg kommen, wo die Eltern eben nicht in Arbeit bleiben, krank werden, sie werden viele Leute, die richtig krank waren. Also das war auch so ein Hauptthema im, mhm, Laden, welcher Arzt, wo muss ich hin, mit wem, ne? Manchmal musste ich sogar mit, wir mussten Übersetzungsarbeit machen und so. Mhm. Mhm. Es ist einfach unheimlich vielschichtig und es ist jetzt noch so von den Älteren, die noch leben, also ich nenne das mal die kemalistischen Türken, die so hochgebildet sind. Das ist ganz cool. Jetzt auf Facebook, je nachdem, mit wem man befreundet ist, mhm, sehe ich das, ne? Was die dann so einstellen, was es dann da für Kulturveranstaltungen gibt. Und du erlebst natürlich aber auch in anderen Kontexten ganz andere Phänomene. Ne, und wir haben das in der Uni auch immer so diskutiert, ist das, was das Land denkt, wie durchlässig ist es, was bietet es an zur Teilhabe, hm, und was die Leute selber natürlich motiviert, teilhaben zu wollen, zu können, wo sehen sie ihre Orte, welche Vorbilder gibt es, welche Bedürfnisse gibt es und, hm, ich sag mal so, es ist immer natürlich auch eine Kränkungsgeschichte. Und Kränkungsgeschichten sind wahnsinnig stabil. Also diese Mutmachgeschichten sind einfach immer nur so Tröpfchen auf dem heißen Stein. Mhm. Es braucht so viel mehr zu sagen, ja. Ne?
Auch über Generationen.
Über Generationen. Und ich finde jetzt, ne, EM, Fußball, ne, zeigt sich das ja auch. Ne? Dann hält einer so den grauen Wolf-Fuchs aus der Nationalmannschaft, aus der Türkei hoch und plötzlich entfacht hier wieder etwas, wo du denkst, ah, es war immer da. Es war ja nie weg. Ja. Aber das sind auf gar keinen Fall alle. Nicht, das sind so, wie du, das sind ja auch nicht alle deutschen AfDler, ne? Mhm. So, und das sind natürlich die Dinge, wo ich so denke, Mann, das ist so, also krass, in welcher Blase lebe ich, dass ich das immer nur teilweise mitbekomme, mhm, obwohl ich ja auch schon diese Fabrikwelt habe und diese Südstadt gentrifizierten, mhm, Schickimickis. Und wenn du dann, sobald du irgendwo anders hinkommst, erlebst du was anderes und in den Medien erlebst du einfach nur das wirklich hauptsächlich negative Schlagzeilen. Mhm. Auch die ganze Grenzschließung, Grenzöffnung, diese Thematik zieht sich ja auch über Jahrzehnte durch. Ne? Und wo ich so denke, ja, aber man kann ja nicht denken, das wäre eine echte Lösung. Also in keinem Land funktioniert das. Ja? Mhm. Und Krieg ist schon mal die allerschlechteste Lösung, auch wenn es nachher ein Wirtschaftsbooster sein könnte. Ja, aber ich meine, wie entwickeln sich denn die Menschen? Das ist doch, gerade für mich als Pädagogin, ist das eine ganz schwierige Geschichte. Ja? Mhm. Wo ich so denke, das kann es nicht sein. Aber ich denke eben, es gibt viele, viele Untergruppierungen, es gibt Mischungen. Ja, meine Kinder, ich habe meinen Ex-Mann Deutscher, ja, sind jetzt Mischlinge oder was sind sie, halb und halb? Mhm. Ja, also vielfältig. Wie will man es anschauen? Will man es negativ, defizitär? Mhm. Also welchen Konstruktionen folgen wir auch? Ja, wollen wir nationalen Konstruktionen folgen? Früher in meiner, also als ich jünger war, habe ich mir gesagt, ich definiere mich als Frau. Ja, weil ich wollte nicht immer so wieder zurückgeworfen werden, ja, du als Türkin, wo ich so denke, ja, was spielt denn das jetzt für eine Rolle? Also, ne, so habe ich immer das Gefühl gehabt, man stülpt mir das so über, ne, da war ich als junge Frau, war ich echt genervt darüber. Ich wollte einfach in Ruhe mein Leben führen und nicht immer so markiert werden, ne, dann habe ich mich als Frau definiert und jetzt merkst du, da ist auch das, der Gender-Diskurs nicht mehr so, wie der war. Ja, also es gibt immer wieder Impulse in der Gesellschaft, dass sich Dinge verändern und man muss sich dazu verhalten. Und dann ist es halt die Frage, bin ich cool? Und sage ich, ja, ist doch cool, da passiert wieder was, ne, kleiner Veränderungsimpuls. Und dann merkst du ja auch, wie die Leute damit umgehen, ne, die, mhm, mit dem Vegan-Sein, das war ja genauso etwas. Also so, wie reagiert eine Gesellschaft wie unsere eigentlich auf Veränderungsimpulse?
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Summer's almost gone, sang Jim Morrison, und wie recht er hatte. Der Satz stimmt Jahr für Jahr. David Gilmour hat den Sommer mit drei grandiosen Konzerten im Circus Maximus in Rom verabschiedet. Die Süddeutsche war begeistert. Leider war ich nicht dort, hab's mir aber auf YouTube angesehen. Hat mir gut gefallen. Klaus, du und ich warten auf Dylan, beziehungsweise er erwartet uns. Und der wird uns in den Herbst begleiten. Immer mal wieder. Obwohl wir ja diesmal nicht gemeinsam vorm Mikrofon stehen können. Du bist krank. Hoffe ich doch, dass du bis Dylan spätestens wieder gesund bist. Von hier aus alles Gute für dich. The music never stops. Und das ist gut so. Ich persönlich habe in den letzten Tagen und Wochen wieder viel Richard Wagner gehört. Der Ring in einer Einspielung von Karl Böhm am Pult, absolut umwerfend. So klingt die Welt bis zur Götterdämmerung. Aber ich wollte mich heute zu Guilty Pleasures äußern, also Dinge, für die man sich schämt, sie zu mögen. In unserem, beziehungsweise in meinem Fall, Musik, die zu hören mir reichlich peinlich ist oder war. Aber ist das wirklich so? Nee, eigentlich nicht. Jedenfalls nicht mehr. Bei Zeiten musste ich mir allerdings schon einiges an Häme anhören, wenn ich diese Platte aufgelegt habe. Frampton Come to Life. Das Doppelalbum ist immer noch eins der meistverkauften Live-Alben aller Zeiten. Das sagt natürlich nichts über die Qualität aus, aber Frampton ist ein grandioser Gitarrist, obwohl mittlerweile sehr krank. Er leidet an der Muskelkrankheit Myositis, tritt aber immer noch live auf und spielt Alben ein. Als man die Krankheit bei ihm diagnostizierte und er nicht wusste, was die Krankheit mit ihm macht und wie weit sie ihn einschränkt, reagierte er damit, ein Instrumentalalbum einzuspielen mit dem Titel Frampton Forgets the Words. Not bad at all, der Mann hat Humor. Okay, weitere Guilty Pleasures. Jethro Tull, Pink Floyd. Der ganze Bombastrock geriet ja Mitte der 70er Jahre schwer in Verruf. Ich habe mich damals auch von ein paar Platten getrennt, die ich mir dann später reumütig wiederbeschafft habe. Da muss man dann eben mal durch. Gut, jetzt also Tull. Oder doch lieber Jennifer Rush? Wie Leandros? Nee, ich will euch ja nicht zu sehr nerven, obwohl Jennifer Rush in Österreich in die Umgangssprache Eingang gefunden haben soll. Wenn etwas schnell gehen soll, sagt der Österreicher angeblich schon mal gern, aber ein bisschen Jennifer. Genug damit. Hier Jethro Tull, Locomotive Breath. Ist mir überhaupt nicht peinlich. Alles Gute, rock on, bis demnächst. Scraping, steam breaking on his brow. Oh,
by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, it's falling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle and the train, it won't stop going. No, it just slowed down. Time winner has got him by the balls.